Die Musi am Goldmarkt, die spielt nicht mehr bei uns, sondern in den Schwellenländern. Und das betrifft jetzt nicht nur die private Nachfrage, sondern eben auch die Notenbanknachfrage, die ebenfalls zu einem ganz, einem wichtigen Treiber geworden ist.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment Podcast. Heute leider ohne Olli. Gute Besserung an der Stelle. Aber ich habe einen Gast, der das Ganze aufwiegen wird. Herzlich willkommen zum dritten Mal, unser Goldbulle Ronny Stöffele.
Wunderschönen guten Morgen. Servus.
Oder Goldbulle ist vielleicht, du bist ja nicht vielleicht immer bullisch auf Gold, aber du hast ja die letzten Jahre recht gehabt. Ich muss sagen, mir ist jetzt aufgefallen, den In Gold We Trust Report gibt es ja jetzt zum 18. Mal. Das Baby ist erwachsen geworden. Wenn du so ein bisschen rekapitulierst von den Anfängen bis heute, weißt du noch, wo der Goldpreis stand, als du den ersten Report geschrieben hast?
Ja, so, ich glaube, um die 450 Dollar circa. Und da ist schon viel passiert in der Zeit, ja, angefangen von Nullzinspolitik, einige Runden QE, über die Euro-Krise, Covid-Krise, was auch immer. Und insofern muss ich sagen, und das klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber ich bin jetzt wahrscheinlich deutlich zuversichtlicher, was den Goldpreis betrifft, als ich es damals war, als ich den allerersten Gold with Trust Report geschrieben habe, weil sich auch einfach im Big Picture einfach so viel verändert hat und weil wir wahrscheinlich, sage ich mal, einer Neuorganisation unseres Währungssystems doch näher gekommen sind. Und ich habe damals wirklich, also den ersten In Gold with Trust Report kann man auch auf unserer Homepage runterladen. Es war eine ganz simple Supply-Demand-Analyse. Und ich habe damals wirklich noch nicht verstanden, denn es wird ja auch nirgends gelehrt. Ja? Wer lehrt denn das Geldsystem? Ja? Wer lehrt Austrian Economics? Wer lehrt, woher Geld eigentlich herkommt? Was gutes Geld ist, was schlechtes Geld ist? Also ich habe in diesen 18 Jahren, glaube ich, schon sehr viel gelernt. Und insofern ist es auch ganz, ganz wichtig, immer zu betonen, es geht hier nicht um Gold. Gold bleibt immer Gold, klarerweise, aber das, was sich halt verändert, ist das Drumherum, ja. Die Opportunitätskosten in Form von Zinsen natürlich in erster Linie, die geopolitische Komponente. Ein Punkt, den wir sehr, sehr stark heuer auch betont haben, ist einfach diese strukturelle physische Nachfrage aus den Emerging Markets, die immer wichtiger und wichtiger wird. Das heißt, nachdem sich alles rund ums Gold immer schneller dreht und immer dynamischer wird, denke ich, dass der Case für Gold eigentlich stärker denn je ist.
Da würde ich dir beipflichten. Ich meine, wenn man sich anschaut, die Verschuldung und auch das Geldmengenwachstum an sich, ich sag mal, wenn ich ein knappes Gut habe und viel Funny Paper Money, da muss ja eigentlich, also die Frage ist, steigt der Goldpreis oder sinkt einfach die Kaufkraft der Papierwährung? Das kann man sich ja auch fragen. Ihr schreibt auch überraschend bei so hohem Realzins, dass der Goldpreis steigt. Euer letzter Report hieß Showdown, aus einer vielleicht Poker-Anomalie. Diesmal haben wir New Playbook aus dem Schachbereich. Ihr habt die Dame mit neuen Moves quasi oder neuen Sachen. Also. Um Goethe zu zitieren, am Golde hängt zum Golde drängt doch alles aus Faust. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr im Osten gelesen, das Buch, und noch mehr Gold, noch mehr Geld aus dem Osten drängt in Gold.
Genau, also das ist etwas, das wir schon seit einigen Jahren thematisieren und das jetzt aber wirklich wirklich entscheidend geworden ist, ja, diese fundamentale physische Goldnachfrage aus den Schwellenländern. Und ich bin ja relativ viel unterwegs und versuche da eben auch immer genau in diese Länder zu reisen, wo eben Gold noch einen anderen Stellenwert hat. War letztes Jahr in Dubai beispielsweise, habe dort einen Vortrag gehalten und ein Seminar für die Dubai Gold Exchange. Und wenn man dort mit den Leuten spricht, dann merkt man schon, dass Gold dort einen ganz einen anderen Stellenwert hat, dass so Themen wie De-Dollarization dort natürlich auch quasi Mainstream sind, ja, denn die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Saudi-Arabien sind ja an den Dollar gepeckt. Das heißt, sie fahren im Endeffekt die Notenbankpolitik der Federal Reserve und sind da auch nicht unbedingt glücklich damit. Und da merkt man schon, dass das Selbstbewusstsein einfach massiv gestiegen ist. Und Dubai ist beispielsweise für 25% des weltweiten Goldhandels mittlerweile verantwortlich. Allein China und Indien kaufen mehr als 50%, sind für mehr als 50% der Goldnachfrage verantwortlich. Wenn man dann Russland, Vietnam, Türkei und den arabischen Raum dazu rechnet, kann man sagen, zwischen 2/3 und knapp 70% der Goldnachfrage kommen eben aus den Schwellenländern. Und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig zu betonen, denn in diesen Ländern gibt es eben meistens relativ wenige Alternativen, weil die Aktienmärkte nicht wahnsinnig ausgeprägt sind. China beispielsweise, da ist die Aktienkultur relativ schwach. China hat traditionell natürlich immer am Immobilienmarkt veranlagt. Seitdem es hier kriselt, erfährt Gold hier eine ziemliche Sonderkonjunktur. Das ist sicherlich auch ein wesentlicher Faktor zuletzt gewesen. Indien beispielsweise natürlich traditionell ein wichtiger Goldmarkt. Es gibt in der indischen Sprache oder in den indischen Sprachen gibt es insgesamt 21 verschiedene Wörter für Gold. Und wer schon mal so eine indische Hochzeit gesehen hat, der sieht dann einfach, wie groß der Stellenwert ist. Und das ist, glaube ich, wirklich eine der zentralen Messages. Mit steigendem Wohlstand in den Emerging Markets, ja, mit dem Bevölkerungswachstum natürlich, und auch in Kombination mit relativ hohen Sparquoten. Also China beispielsweise hat 108% vom GDP ist die Sparquote, sind die Cash-Volumina mehr oder weniger. Also das Pouvoir ist riesengroß. Insofern glaube ich eben, dass wir uns einfach in der westlichen Welt, dass wir vielleicht ein bisschen von unserem hohen Ross runterkommen müssen und einfach akzeptieren müssen, die Musi am Goldmarkt, die spielt nicht mehr bei uns, sondern in den Schwellenländern. Und das betrifft jetzt nicht nur die private Nachfrage, sondern eben auch die Notenbanknachfrage, die ebenfalls zu einem ganz, einem wichtigen Treiber geworden ist.
Also könnte man es zusammenfassen, AI spielt auch bei Gold eine Riesenrolle, die nämlich dreifach Mumbai, Dubai und Shanghai.
Ja, so habe ich es noch nie gehört, aber da würde ich dir beipflichten.
Ist mir nur im Laufe aufgefallen. Aber da gebe ich dir recht, ich habe auch für mich das Thema Anlagealternativen. Am Ende des Tages ist es ja immer eine relative Betrachtungsweise, wo, also das Geld ist da oder wird gedruckt. Wir hatten mal diesen Vergleich des Cantillon-Effekts. Und am Ende muss das Geld irgendwo hin. Ich glaube auch, dass das Thema Russland noch Konsequenzen hat, dass man einfach sagt, jetzt als Anleger, als institutioneller Anleger, ich glaube, dass durch die drohenden Sanktionen mit China oder diesem Kampf der Hegemonien China, USA, ja auch ein ganz großes Feld der Anlagen vielleicht verloren geht, dass ich einfach sage, als Anleger in Russland hat es mich erwischt, das kann man den Anlegern vielleicht noch erklären, aber jetzt sehenden Auges, also ich glaube, die Politik dort eben die Investitionen einzuschränken, dass man vielleicht nicht mal dort investieren möchte oder kann, weil man einfach fürchtet, dass es dort irgendwo auch zu Sanktionen kommt und ich komme da nicht mehr raus oder ich habe Probleme. Und das ist natürlich was insgesamt in meinen Augen Gold total Rückenwind gibt. Denn du sprachst auch die Notenbanken im Osten an. Währungsreserven konnten eingefroren werden. Sowas gab es, glaube ich, noch nie in der Geschichte. Und Gold einfach als Asset zu sehen, was ja auch kein Gegenparteirisiko hat.
Genau, also die Notenbanken sind, also es gab so Währungssanktionen schon regelmäßig gegen irgendwelche Parierstaaten, aber das waren halt in erster Linie Das war Afghanistan beispielsweise. Dann hat man es, glaube ich, gegen den Iran natürlich auch einige Male gemacht, gegen Venezuela. Aber Russland ist da schon auch eine andere Hausnummer, ja, als ja, als Atom-Supermacht, als ein wesentlicher Rohstoffexporteur und natürlich auch als ein Investor, ja. Also man muss da nur in London herumgehen, in den, wie soll man sagen, ja, in den eher teureren Gegenden. Da wird sehr, sehr viel Russisch gesprochen, ähnlich auch in Wien beispielsweise. Also das ist schon noch einmal eine ganz eine andere Hausnummer als vielleicht Afghanistan. Und insofern, glaube ich, ist es auch kein Zufall, dass eigentlich Ende Februar, Anfang März 2022 da wirklich ein großes Umdenken stattgefunden hat. Also quartalsweise war vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges lag die Goldnachfrage der Notenbanken quartalsweise bei 118 Tonnen. Seitdem kaufen die Notenbanken im Schnitt 291 Tonnen. Also es hat sich knapp verdreifacht, kann man sagen, ja, die Notenbanknachfrage seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Und das hat natürlich, wie du schon angedeutet hast, damit zu tun, dass viele Zentralbanken sich natürlich denken, okay, wenn der Westen bei den Russen quasi mit einem Federstrich die Währungsreserven als null und nichtig aberkennen kann, wieso sollten sie das dann bei uns nicht tun können? Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass viele Notenbanken eine Alternative gesucht haben, die liquide ist natürlich, wo es eben kein Gegenparteienrisiko gibt, die 24/7 gehandelt wird, wo es auch die Handelsinfrastruktur gibt, die nicht beliebig vermehrbar ist. Und da fällt natürlich die Wahl relativ schnell auf Gold. Und ich glaube, diese Notenbanknachfrage, wir haben es jetzt im ersten Quartal 2024 gesehen, wieder knapp 300 Tonnen, die da gekauft worden wurden. Die haben da quasi ein bisschen so einen Floor eingezogen, also so ein bisschen so einen Boden unter den Goldpreis. Und wenn man sich ansieht, wie hoch die Goldallokationen der Schwellenländer-Notenbanken sind, dann sieht man schon, dass die auch ziemlichen Aufholbedarf nach wie vor haben. Also ich glaube, das wird weiterhin ein dominanter Faktor am Goldmarkt bleiben. Und ich glaube, es ist nicht nur diese, sage ich einmal, diese politische Dimension. Es hat auch ein bisschen etwas mit Stolz zu tun, ja, mit auch einem Signal an die westliche Welt, dass man quasi erwachsen geworden ist, ja. Also wir vergleichen das quasi so mit dem großen Bruder in der westlichen Welt, der den kleinen Bruder, die Schwellenländer eigentlich nie ernst nimmt, ja, und ein bisschen so in Wien würde man sagen abschasselt, und nicht realisiert, dass der kleine Bruder heranwächst, ja, und immer stärker und auch selbstbewusster wird, ja. Und ich glaube, jetzt ist diese Phase gekommen, wo einfach der große Bruder irgendwann einmal realisieren muss, hey,
Ist am
wir sind
Boss.
da quasi von der Stärke her auf Augenhöhe. Und das hat eben, ich glaube, Gold ist da ein kleiner Part in der ganzen Situation. Es hat natürlich generell mit Zahlungssystemen zu tun. Es hat natürlich mit bilateralem Handel zu tun, der vielleicht weniger auf US-Dollar-Basis durchgeführt wird. Es hat natürlich, man sieht es an vielen verschiedenen Dingen, man sieht es an der Shanghai Cooperation Organization, man sieht es an den BRICS Plus, die jetzt eigentlich die Industrienationen bereits überholt haben, was die Wirtschaftsleistung in Kaufkraftparitäten betrifft. Vier weitere Nationen sind hinzugekommen. Argentinien hat die Einladung abgeschlagen oder ausgeschlagen und haben gesagt, okay, wir sind eher im Dollarcamp, ja, wir nähern uns auch der NATO an. Und Saudi-Arabien hat die Einladung noch nicht ausgeschlagen, aber auch noch nicht angenommen. Und Saudi-Arabien hat da natürlich geopolitisch und geostrategisch eine enorme Bedeutung. Und wenn die eben die Einladung auch annehmen sollten, dann wäre das, glaube ich, wirklich dann ein Signal an die westliche Welt, dass ja, man, wie gesagt, eben die Schwellenländer auch wirklich ernst nehmen muss. Denn hier ist einerseits das Wachstum, hier sind die Verschuldungsquoten tendenziell deutlich geringer und auch ein Großteil der Rohstoffe befindet sich eben nach wie vor in den Emerging Markets.
Ich glaube, das Playbook wäre auch ein ganz anderes, wenn wir damals nicht die Fracking-Technologie vor 15 Jahren oder was, wo der Boom richtig losging. Also ich glaube, dieses Thema Energieunabhängigkeit der USA, wenn wir das nicht hätten, wäre wahrscheinlich heute auch das Machtgefüge schon ein ganz anderes.
Absolut, ja. Also die Vereinigten Staaten sind der größte, also es gab noch nie so einen dominanten Ölproduzenten. Das ist wirklich, wirklich unglaublich von den Dimensionen her. Wenn man sich so ein bisschen mit Branchenexperten austauscht, dann merkt man schon auch, dass bei Fracking relativ rasch der Peak erreicht ist und dann
schnell.
eben die Förderraten wirklich kollabieren. Auf der anderen Seite ist es auch eine Funktion des Preises. Also ich bin bei Peak-Theorien bin ich immer etwas skeptisch, weil Technologie und auch die Preise meistens eben dann zu einer Lösung führen. Aber wie du richtig sagst, ja, also hätte es diese Fracking-Revolution nicht gegeben, dann würde die Welt wahrscheinlich ganz anders aussehen. Und ich glaube, es ist ja auch kein Zufall beispielsweise, dass der erste Auslandsbesuch von Donald Trump ihn damals nach Riad geführt hat. Ja, also er ist sofort nach Saudi-Arabien gereist, um einfach diese Allianz quasi und die Bedeutung dieser Allianz zu betonen. Und im Zuge vielleicht auch ganz interessant, rein von den Bildern her und von der Symbolik her, der erste Auslandsbesuch von Wladimir Putin nach der Wiederwahl unter Anführungszeichen führte ihn nach China, ja. Und ich habe da auf Twitter kurz das Kommuniqué zusammengefasst, dieses Treffens. Und es ist ganz, ganz klar, dass diese Allianz immer, immer enger und stärker wird und dass nicht so wenige Länder eigentlich da eher im Camp China und Russland sind. Ja, und das hat eben natürlich, das hat Konsequenzen auf der Ebene des Goldes. China, der größte Goldproduzent, aber eben auch der größte Goldkonsument, Russland auch ein wesentlicher Player. Aber es hat natürlich viel breitere und größere geopolitische Konsequenzen.
Jetzt habt ihr ein neues Playbook. Ihr habt gesagt, das ist ein neues Playbook. Ihr schreibt selbst, also die ETF-Holdings von den westlichen Investoren sind ja eher zurückgegangen. Der Realzins war hoch, wo man ja früher erwartet hätte, der Goldpreis müsste eigentlich unter Druck sein. Im Gegenteil, er ist gestiegen, neue Rekordhöchststände in allen Währungen. Warum habt ihr euer Kursziel? Es klebt immer noch bei 4.800 Apes. Wieso ist das nicht höher? Wir haben ein neues Playbook, wir haben neue Notenbanknachfrage. Da muss doch mehr gehen, Ronny.
Also ich glaube 4.800, das ist schon eine Hausnummer. Also es ist nach wie vor eine Verdopplung. Und es haben uns viele für wahnsinnig erklärt, als wir 2020 damals in Goldbeat Trust 2020 unser Goldpreismodell mit dem Kursziel 4.800 zum ersten Mal kommuniziert haben. Jetzt klingt's deutlich realistischer und es wären jetzt analysiert, wären es 12% pro Jahr bis eben Ende 2030. Also ich halte es für sehr, sehr realistisch, ehrlich gesagt. Und wir schauen dann einfach weiter, wenn wir bei 4.800 stehen. Ich glaube, Uli, das ganz, ganz Wesentliche ist, die Goldparty, die ist in vollem Gange, aber im Endeffekt der Westen ist noch nicht dabei. Wir haben da eine Studie von der Bank of America beispielsweise zitiert, die eben sagt, 71% aller Investment Advisor in den USA haben für ihre Kunden eine Goldallokation von 0-1%. Und auch in Europa würde ich einmal sagen, dass das Thema Gold nach wie vor nicht wirklich salonfähig ist. Also ich sehe das dann oft bei diversen Privatbanken, die dann sagen, ja, 2-3% Goldallokation sollte man schon haben, hat aus Portfolio-Aspekten überhaupt keinen Impact. Ja. Also wir beschreiben im dritten Kapitel, im Leitmotivkapitel beschreiben wir eben auch, wie hoch die Goldallokation sein sollte. Wir zitieren zahlreiche Studien, wir berechnen eben unser eigenes Modell und rein vom Sharpe Ratio her sagt man so, also kommen wir zum Ergebnis, 14-18% Gold im Portfolio ist eigentlich so circa das Optimum. Und insofern denke ich, dass speziell eben bei uns in der westlichen Welt, und das kann man sehr, sehr schön dran ablesen, dass eben bei den ETFs, also bei den Exchange Traded Funds, die den Goldpreis eben abbilden, da haben wir in den letzten 2,5 Jahren massive Abflüsse gesehen. Allein im letzten Jahr 280 Tonnen Verkäufe. Und auch im heurigen Jahr haben wir gesehen, dass es bis in den März hinein Abflüsse gegeben hat. Jetzt hat sich langsam stabilisiert. Und das zeigt einfach, dass der westliche Finanzinvestor nicht wirklich dabei ist bei dieser Goldparty. Wir haben auch in Deutschland beispielsweise gesehen, dass die Goldnachfrage wirklich eingebrochen ist im Vorjahr in Deutschland. Und das ist, glaube ich, schon ein Zeichen, dass eben wir Allzeithoch sehen, obwohl der Westen nicht dabei ist. Das ist einfach eine Bestätigung dafür, dass die Schwellenländer wirklich mittlerweile der marginale Käufer sind, ja, der Käufer, der halt wirklich at the margin den Unterschied ausmacht. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und dann eben, wie gesagt, der Punkt bezüglich der Realzinsen. Wenn du mir gesagt hättest, dass die Zinsen in den USA um 5 Prozentpunkte steigen, während die Inflationsraten massiv zurückkommen, sprich die Realzinsen wirklich deutlich ansteigen und der Goldpreis neue Allzeithochs markiert, ich wäre skeptisch gewesen, ja. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich dieses Playbook einfach geändert hat. Und das ist, wie gesagt, also ich glaube, so ein Playbook, wie bei einem guten Fußballtrainer. Man muss dann natürlich quasi sein Regelwerk oder sein Playbook anpassen, nicht nur auf den Gegner, sondern vielleicht auch auf den Spielstand. Man muss es anpassen auf das Terrain, man muss es anpassen auf das eigene Team natürlich, ja, ob das vielleicht ersatzgeschwächt ist, ob es Momentum hat, etc. Aber es ist nichts Statisches, ja, es ist etwas extrem Dynamisches und unserer Meinung nach gibt es eben gute Gründe dafür, dass jetzt Gold quasi in diesem Playbook doch wirklich eine Aufwertung erfährt und ein bisschen so im Sport würde man sagen, zu einem Unterschiedsspieler werden könnte.
Der Joker, der Eingewechselte. Aber ich glaube, wir haben auch einen Punkt, du sprachst es an, die Realzinsen. Viele Banken waren ja von den Kurszielen auch eher, sag ich mal, zurückhaltend. Und was man jetzt sieht, also ich glaube, vielleicht sind wir gerade erst wirklich an einem Anfang von einem großen Bullenmarkt, weil du sprichst es selber an, viele institutionelle oder private Anleger sind auch unterallokiert. Und für das, wenn man sich die Verschuldungssituation anguckt, die Geldentwertung, die uns vielleicht bevorsteht, dann ist es ja eigentlich etwas, wo man sagt, wenn jetzt noch einige Banken die Kursziele erhöhen, mehr Geld reinfließt. Also ich sag mal, nichts ist ja attraktiver als ein Asset, was im Preis steigt, was dann wieder neue Interessenten anlockt. Also vielleicht ist das wirklich, also ein Rücksetzer sicherlich nach dem starken Aufschwung, wir sind jetzt sehr überkauft, wäre sicherlich gesund, aber vielleicht ist es auch etwas, dass das Interesse vieler Anleger und vielleicht auch neuer Anleger jetzt erst wirklich entfacht wird.
Ja, ich glaube eben, man sieht es schon auch in China beispielsweise, wo die Gold Beans, ja, das wurde ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber da, das ist wirklich bei den jungen Chinesen, ich hab jetzt mit zwei chinesischen Analysten gesprochen, das ist ein Riesenthema, ja, und die Volumina, die da gekauft werden seitens der jungen chinesischen Bevölkerung, die sind wirklich signifikant. Wir sehen zudem auch, dass in der westlichen Welt eigentlich Themen wie Gold einerseits, aber auch Minenaktien und Silber, das würde ich als Performance-Gold subsumieren. Wir machen eine große Unterscheidung zwischen Sicherheitsgold und Performance-Gold, absolut unattraktiv sind. Ja, also wenn, glaube ich, die große Silbermania ausgebrochen wäre, ja, wenn mich die Leute anrufen würden und mich fragen würden, Ronny, was ist denn ein Junior Explorer, den du empfehlen würdest, ja, der sich verzehnfachen wird, hoffentlich,
Da wollte ich gleich noch drauf kommen, ja.
dann wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, ja. Aber wir zitieren im Report die Dow-Theorie von Charles Dow. quasi dem Urvater der technischen Analyse, und der hat gesagt, in jedem großen Trend gibt es drei verschiedene Phasen. Und zwar einerseits einmal die Akkumulationsphase, wo eher antizyklisch orientierte Investoren zukaufen. Das ist die Phase, wenn du in der Kneipe bist oder auf einer Party und sagst, ich kaufe jetzt XY, weiß nicht, Uranaktien beispielsweise noch vor
Ja.
ein, zwei Jahren. Dann wirst du ausgelacht, ja, dann zieht das jeder ins Lächerliche und jeder sagt, du spinnst komplett, ja. Das ist die Phase, wo wirklich nur Contrarians dabei sind, ja, und sich der Preis langsam stabilisiert. Dann gibt es die Phase der sogenannten Public Participation, das ist die längste Phase, das ist der große Bullenmarkt, ja. Da passen Analysten sukzessive ihre Kursziele nach oben an, es werden neue Produkte lanciert, die Medien springen auf das Thema auf. Es gibt natürlich Rücksätze, aber bisschen auch so eine Buy-the-Dip-Mentalität. Und dann gibt es eben die Mania-Phase. Das ist die Phase, wo die Kursziele massiv nach oben angepasst werden, wo du dann eben, wenn du in der Kneipe bist und sagst, ich habe jetzt XY gesagt, wir sagen, ja, fantastisch, ja. Wie kann ich am meisten Hebel drauf eigentlich erzielen? Ja, wie kann ich da innerhalb kürzester Zeit noch mehr Geld verdienen? Und ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Also ich glaube, wir sind da mit diesem Ausbruch, sind wir jetzt irgendwo angekommen in der Public Participation Phase. Und wir vergleichen dann diesen Ausbruch aus dieser Konsolidierungsformation. Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt 4 Jahre lang eigentlich konsolidiert. Wir haben die 2000er Marke einige Male angetestet, und sind jetzt eben impulsiv ausgebrochen. Und ähnlich war es auch schon 2007, 2008 und dann hinein ins 2009er Jahr, wo die 1000er Marke so eine ganz eine große psychologische Hürde war und auch so ein technischer Widerstand. Und als wir dann ausgebrochen sind, dann ging es bis Sommer 2011 relativ rasch in Richtung fast $2000, also fast noch eine Kursverdopplung innerhalb sehr kurzer Zeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt eben mit diesem technischen Ausbruch neue Marktteilnehmer quasi aufs Spielfeld kommen. CTAs, Managed Futures, eher so die Trendfolger etc. Das merkt man jetzt schon, dass sich der Markt ein bisschen verändert hat und jeder kleinere Rücksetzer auch gekauft wird, ja.
Ich glaube, das ist auch die Euphorie, spürt man noch nicht so, ne? Also ich habe jetzt noch nicht so, dass die Leute komplett aus dem Häuschen sind. Also ich glaube, es ist immer noch eine gewisse Skepsis, die dem beiwohnt, was ja sehr gesund ist.
Genau. Aber ich glaube, man darf jetzt auch Gold gar nicht isoliert sehen. Denn wenn wir auf die Aktienmärkte schauen, wir sehen natürlich auch, dass die Aktienmärkte laufen, wobei eigentlich Gold die meisten Aktienindizes outperformt hat. Und da können wir natürlich auch lang drüber reden. Also im S&P sind jetzt, glaube ich, 25% der Kursgewinne kommen nur von Nvidia. 50% von den Mag 7, also die Marktbreite ist jetzt nicht unbedingt vorhanden, aber wir sehen auch natürlich, dass viele andere Aktienmärkte, Japan beispielsweise, aber auch der DAX wirklich sich sehr, sehr schön entwickelt haben. Wir sehen es generell im Bereich der Rohstoffe, ja, Stichwort Kupfer beispielsweise, aber auch bei einigen Agrarrohstoffen, dass sich da einiges tut. Wir sehen es auch im Bereich Bitcoin, also das Interesse für Bitcoin ist ziemlich eingeschlafen, obwohl wir nicht so weit weg vom All-Time-High sind. Also es ist schon, wenn man das quasi sich ein bisschen überlegt, was bedeutet das? Das ist im Endeffekt die Flucht raus aus Papier-Assets hinein in nicht inflationierbare Real-Assets. Und das ist auch ein bisschen etwas, was wir als Debondization oder die Bank of America hat es ABB, also Anything But Bonds genannt hat. Man darf nicht vergessen, dass es wirklich historische Drawdowns gegeben hat im Anleihenbereich. Die 100-jährigen Österreicher sind vom All-Time-High knapp 70% entfernt. Oder 70% gefallen vom All-Time-High. Jetzt hat sich die Lage ein bisschen stabilisiert. Wieso? Weil natürlich auch der Konsens ist, dass die Inflation quasi besiegt ist, dass wir jetzt wieder zurückkommen in diese Great Moderation, ja, wo Inflation eigentlich kein Thema sein wird. Und wir vertreten hier eine andere These. Ich glaube, die Inflationsvolatilität, die wird weiterhin hoch bleiben. Und deshalb würde ich es auch nicht ausschließen, dass es da eben noch einen zweiten größeren Drawdown im Bereich der Bonds geben könnte. Und die Volumina, die da quasi dann reallokiert werden könnten, ja, das brauche ich dir nicht zu erzählen, die sind natürlich signifikant. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Anything but Bonds, das wird Real Assets, nicht inflationierbare Güter, wird das klarerweise unterstützen. Und man muss sich nur, wir haben jetzt noch gar nicht über die Verschuldungssituation gesprochen, ja. Das CBO geht beispielsweise davon aus, dass die Neuverschuldung in den Vereinigten Staaten in den nächsten 10 Jahren um circa 20 Billionen steigen wird. Unter der Prämisse, dass es keine Rezession gibt, ja. Also da kommt schon verdammt viel Papier auf den Markt in den nächsten 10 Jahren.
Also, ich sag mal, History doesn't repeat, but it rhymes. Und wenn man sich in den 70er Jahren anschaut, hatten Bonds ja auch den Beititel Certificates of Confiscation.
Ja.
Also, dass man, oder Inflation wird ja auch die Stealth Tax, also die unsichtbare Steuer genannt. Und ich glaube, jeder tut dran, sein Portfolio auch deutlich mit Sachwerten zu bestücken. Vielleicht kommen wir, bevor wir auf euer neues 60-40-Portfolio kommen, nochmal eben, du hattest Silber und Bitcoin schon erwähnt, vielleicht können wir da nochmal eine Abfahrt machen. Wie seht ihr Silber? Also jetzt haben wir ja zuletzt die höchsten Stände seit 2011, glaube ich, da waren wir ja um die 50 rum, jetzt sind wir bei etwas über 30. Habt ihr da auch ein Preisziel?
Also ich muss sagen, ich habe Silber immer, wie soll man sagen, als Derivat auf Gold gesehen. Ja, die Silverbucks mögen diese Ansicht nicht. Ja, es ist für mich ist es gehebeltes Gold. Ich glaube mal, die Dings, die, wie soll man sagen, der fundamentale Case für Silber ist relativ klar, und das ist auch ähnlich. Wir haben ja auch einen sehr, sehr erfolgreichen Uran-Aktienfonds, und da war auch, ich habe da mit unserem Fondsmanager, mit Dr. Christian Scherer, oft gesprochen, und dieser fundamentale Supply-Demand-Case, ja, der war so aufgelegt eigentlich, ja, und der Preis ist aber trotzdem seitwärts gegangen, irgendwo bei 20, $22 je Pfund. Und dann ist es eben relativ schnell gegangen, ja. Also dann ist plötzlich Momentum reingekommen. Man kann jetzt auch gar nicht sagen, das war der ausschlaggebende Grund. Das war eine Vielzahl von Faktoren, die da zusammengekommen sind und zu diesem Ausbruch geführt haben. Bei Silber würde ich es ein bisschen ähnlich sehen, ja. Wir haben jetzt 3 Jahre in Folge ein Angebotsdefizit gesehen. Heuer wird das vierte Jahr sein. Was glaube ich total unterschätzt wird, ist wirklich die fundamentale Nachfrage aus dem Bereich der Photovoltaik. Also aktuell, wir haben letztes Jahr gesehen, dass die industrielle Nachfrage auf ein Rekordhoch von 654 Millionen Unzen gestiegen ist. Photovoltaik ist mittlerweile, steht bei 232 Millionen Unzen Silbernachfrage pro Jahr. Das ist 25% der Minenproduktion. Zum Vergleich, 2014 waren das lediglich 8%. Und wir werden, und das sind relativ konservative Prognosen, wir werden bis 2030, werden wir auf circa 370 Millionen Unzen rein aus der Photovoltaik-Nachfrage ansteigen. Also das ist wirklich dieses Nachfragewachstum ist wirklich, ja, unglaublich, vor allem wenn man sich dann eben auch hier noch einmal anschaut, wo die Nachfrage herkommt. China natürlich ein dominanter Faktor, aber auch Adani Green hat jetzt einen Solarpark errichtet, und ich konnte die Zahl nicht glauben. Ich hab's dann verifiziert, aber dieser Solarpark ist 500 Quadratkilometer groß. Das ist zum Vergleich fünfmal so groß wie Paris.
Wow.
Also man kann sich diese Dimensionen wirklich schwer vorstellen. Ich habe selber einige also Solarpaneele am Dach oben. Das sind ein paar Unzen Silber. Aber also Stacking Silber quasi. Aber wenn man sich auch anschaut, was die neuen Technologien Die sind zwar, die haben einen wesentlichen höheren Effizienzgrad, aber benötigen auch mehr Silber. Das heißt, mit den neuen Paneeltechnologien wird die Nachfrage zusätzlich steigen. Und das ist eigentlich eine Nachfrage, die relativ statisch ist und die auch, wo der Preis relativ unerheblich ist, ja. Und das ist auch ein bisschen die Analogie zum Uranmarkt, wo es für das Atomkraftwerk ziemlich unerheblich ist, wie hoch jetzt gerade der Uranpreis steht. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass Silber eben einen steigenden Goldpreis benötigt. Und zuletzt haben wir eben gesehen, und das ist klassische Early Stage Bull Market Action, wie man so schön auf Neuhochdeutsch sagen würde, dass eben Silber begonnen hat, Gold outzuperformen, und auch die Minenaktien haben jetzt begonnen, Gold outzuperformen. Und wie gesagt, eben in jedem großen Gold-Bullenmarkt hat Silber Gold einfach outperformt. Das heißt, das Gold-Silber-Ratio ist gefallen. Insofern wäre ich jetzt eigentlich für den Silberpreis sehr, sehr zuversichtlich. Es ist auch einer der, ich glaube, es ist sogar der einzige Rohstoff, der sein nominelles Allzeithoch noch nicht überschritten hat. Vom Inflationsbereinigten reden wir gar nicht. Da wären wir dann deutlich im dreistelligen Bereich. Also ich glaube, Silber, wenn man die Volatilität aushält, ist eine sehr, sehr gute Idee.
Super. Und Bitcoin, vielleicht noch ein paar Worte dazu, da habt ihr auch einiges im Angebot.
Naja, Bitcoin, wir wurden da natürlich auch, oder wir werden auch nach wie vor sehr, sehr stark kritisiert, sowohl aus dem Goldcamp, die sagen, es ist ein bisschen Nestbeschmutzung, dass wir da plötzlich eben über Bitcoin schreiben, aber wir schreiben seit jetzt mittlerweile 8 Jahren im Ingoldby Trust Report auch immer ein Kapitel über Bitcoin, weil wir es einfach als eine monetäre Technologie sehen, die sich sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben auch zwei Fonds, die eben Gold mit Bitcoin kombinieren. Ja, also ein bisschen so, dass das Slogan ist, Gold für die Stabilität und Bitcoin für die Konvexität. Aber es ist nicht nur das Goldcamp, das uns da ein bisschen kritisiert. Es ist auch das Bitcoin-Camp. Ja, es ist halt eher jünger und technologieaffiner und die sagen, ja, pff, Gold, ja, das ist ja Vergangenheit. Wir
Barbarisches,
sind die, ja, wir sind die
barbarisch
Zukunft.
Relikt, ja.
Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an unserem Alter. Meine Kinder sagen immer, ich bin nicht jung, aber ich bin auch nicht alt. Ich bin irgendwie so mittelalt, ja, also irgendwie so in der Mitte drinnen, ja, dass wir eigentlich sowohl Gold als auch Bitcoin für sehr, sehr spannend halten. Und unser Ansatz ist es einfach zu kombinieren, auch die Volatilität von Bitcoin zu nutzen. Und ich habe schon angesprochen, konservative Prognosen, in den nächsten 10 Jahren, 20 Billionen neue Schulden in den Vereinigten Staaten. Es wird wahrscheinlich deutlich mehr sein, wenn man so in die Geschichte schaut. Und wie viel neue Bitcoin werden denn auf den Markt kommen? Das ist eben aufgrund des Codes vordeterminiert. Das ist ein bisschen mehr als 1 Million neuer Bitcoins. Ja, also beim derzeitigen Preis wären wir da bei circa 70 Milliarden. Und daran erkennt man schon diese relative Knappheit, ja. Und du hast das anfangs schon kurz angesprochen. Im Endeffekt geht es ja um relative Angebotskurven, ja. Und insofern würde ich auch immer sagen, es ist eigentlich gar nicht der Goldpreis, der stark steigt, sondern im Endeffekt nur die Entwertung von Fiat Money, das im Schnitt mit 7 bis 8% eben wächst, ja, das Geldmengenwachstum beträgt im Schnitt 7 bis 8%, während der Goldbestand im Schnitt mit 1,6% wächst. Und bei Bitcoin ist es eben so, nach dem Halving ist es jetzt eben deutlich härter als Gold. Das heißt, es ist jetzt wirklich das härteste monetäre Gut und in einer Welt, die sich natürlich, ja, wo die schwäbische Hausfrau tot ist, ja, und Schulden gemacht werden, als gäbe es kein Morgen. Da möchte ich natürlich begrenzte Güter haben. Beim Gold ist es eben vordeterminiert über die Geologie. Bei Bitcoin ist es vordeterminiert über den Code, über die Technologie. Und deshalb, glaube ich, kann man da langfristig einen relativ starken und auch eigentlich, wenn man es verstanden hat, relativ banalen Case dafür machen.
Ja, spannend. Wir sprachen über die Silber Explorer eventuell. Das ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber was sind deine drei persönlichen Favoriten zur Anlage derzeit?
Also ich groß aus der Compliance-Abteilung, ja, also Titel möchte ich da jetzt gar keine konkreten nennen. Man kann sich unsere Top 10 Positionen kann man sich auch auf unserer Homepage anschauen. Aber ich glaube schon, also wir haben im Report haben wir ein bisschen, wie soll man sagen, ketzerisch sagen wir, es ist das Ende des 60-40 Portfolios. Das natürlich auch, wieso war das 60-40 Portfolio so erfolgreich? Das hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass wir eben die letzten 40 Jahre die Great Moderation gesehen haben, die eben geprägt war von sukzessive fallender Inflation, steigenden Bondpreisen, niedriger Inflationsvolatilität, sehr geringer Makro-Volatilität
und fallenden Zinsen, die natürlich den Bonds
richtig, ja,
eben
richtig,
den Rücken
richtig
mitgegeben haben. Wenn man sich die 70er
genau
anschaut, da habe ich das ja eben auch nicht. Also wenn man langfristige Korrelationen zwischen Anleihen und Aktien anschaut, da sehe ich in den 70ern, sind die eben nicht negativ korreliert. Also
genau. Genau, also das ist es im Endeffekt. Und ich meine, Ende der 70er Jahre, wenn du da gesagt hättest, ich empfehle 15% Goldallokation, hätte jeder gesagt, du bist wahnsinnig, viel zu wenig, ja.
Ja.
und deshalb sagen wir eben, okay, das 60-40 Portfolio hat eigentlich ausgedient, ja. Und wir empfehlen jetzt eben quasi ein neu gedachtes 60-40 Portfolio. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu betonen, es wird ja Gold oft als Antagonist der Aktien gesehen. Das sehen wir überhaupt nicht. Ich glaube, wir sehen nach wie vor, wir schreiben zwar, dass US-Aktien so weit entfernt von einer günstigen Bewertung sind, wie die Bahamas vor der Einführung der Schneekettenpflicht. Also die großen Schnäppchen gibt's jetzt bei den Technologietiteln jetzt nicht mehr, aber ich glaube im klassischen Value-Bereich in den Emerging Markets und auch in Europa gibt's nach wie vor extrem attraktive Bewertungsniveaus. Also das heißt, ich glaube, einen positiven Case für Gold zu machen, bedeutet nicht einen negativen Case für Aktien zu machen. Aber wo wir eben schon ein bisschen den Daumen ansetzen würden, das wäre eben bei den Anleihen und da speziell bei den Staatsanleihen. Und deshalb würden wir eben da Anleihen massiv untergewichten und empfehlen eben, und das ist, wie gesagt, das ist natürlich Daumen mal Pi, aber einfach nur als Denkanstoß, wir empfehlen da eben 45% Aktien, 15% Anleihen, 15% Sicherheitsgold. Und das bezeichnen wir als Gold, das wirklich physisch gehalten werden sollte, wo man sich um die sichere Lagerung Gedanken machen sollte, dass man vielleicht auch im Ausland außerhalb des Bankensystems lagern sollte. Aber da sollte man gar nicht auf die täglichen Kursfluktuationen achten. Also das ist wirklich so, das ist etwas, das man idealerweise an die nächste Generation weitervererbt. 15% Sicherheitsgold, aber aufgrund der derzeitigen Situation, der derzeitigen Bewertungen und auch gemäß unseres neuen Incrementum Active Aurum Signals 10% Performance Gold. Das ist eben beispielsweise Silber, das sind auch Minenaktien, die unserer Meinung nach kein Buy-and-Hold-Investment sind, die man wirklich aktiv timen sollte. Das hat die Historie gezeigt. Aber auch 10% Rohstoffe und 5% Bitcoin. Also das wäre unser neues 60-40 Portfolio quasi. Und das ist doch im Vergleich zu, sage ich einmal, einem derzeitigen Standard-Portfolio doch deutlich anders, ja, und das impliziert natürlich schon auch, wie gesagt, einerseits einmal eine kritische Sicht, was jetzt eben die Rückkehr in die Great Moderation betrifft. Das bedeutet auch, dass wir eben Inflation weiterhin als Thema sehen, und das bedeutet eben auch, dass wir eben davon ausgehen, dass diese Schuldenparty munter weitergehen wird. Aber so wie das in vielen Bereichen der Fall ist, ist eben dann ganz am Ende gibt es dann eben diesen exponentiellen Anstieg. Und ich glaube, das sieht man eben auch, wenn man sich jetzt rein die Schuldensituation in den Vereinigten Staaten anschaut. Wir werden oft gefragt, naja, euer Rezessionscall für die Vereinigten Staaten ist ja komplett in die Hose gegangen, müssen wir sagen, ja. Aber wir hätten auch nicht gedacht, dass die Amerikaner in Zeiten der Vollbeschäftigung ein
So.
Budgetdefizit von 8% fahren. Das ist so, wie wenn ich müde bin und dann sage, okay, ich trinke 4 Red Bull und 7 Espressi. Ich werde vermutlich nicht einschlafen, kurzfristig, ja, aber es ist jetzt auch längerfristig
Nicht
keine unbedingt
gesund.
gesunde
Ja.
Strategie, um mit Müdigkeit umzugehen.
Ihr habt 10% Rohstoffe. Was ist in dem Bereich drin? Also bei mir kommt jetzt als erstes so eine Idee fürs Portfolio, wenn ich Gold und Goldminen ja vielleicht auch habe, dass ich auch Energierohstoffe haben will. Einfach für den Fall, dass ich sage, ich habe jetzt eine zweite Inflationswelle, mein Ölpreis steigt, dass ich dort eben vielleicht einen Druck auf den Komponenten der Minen habe, dass man das noch unterstützt. Oder was ist bei euch in den Rohstoffen drin?
Ja, also man kann dann natürlich einerseits, man kann den Bloomberg Commodities Index nehmen, quasi als Proxy. Wir bilden es dann schon auch ab über Einzeltitel. Da hängt es natürlich davon ab, wie tief man jetzt in der Materie ist. Ich glaube, man kann da auch einfach mit den Multis, mit einer Rio Tinto, mit einer BHP, mit einer Vale und vielleicht auch mit den Ölmultis, kann man eigentlich den Sektor schon ganz gut abdecken. Man darf nicht vergessen, dass Stichwort ESG, der ganze Sektor eigentlich seitens der institutionellen komplett gemieden wird, ja. Also das ist natürlich vor 2 Jahren noch. Heuer hat sich's ein bisschen geändert, muss ich sagen. Aber wenn man da auf große Fondskonferenzen gegangen ist, ich habe mir dann oft gedacht, ich bin da beim Parteitag der Grünen oder bei einer Greenpeace-Veranstaltung. Also ESG war wirklich das Thema, ja. Und da hat schon ein bisschen ein Umdenken stattgefunden. Also so ESG 2.0 ist ein bisschen das Thema, aber Fakt ist, die meisten Institutionellen haben große Energietitel massiv untergewichtet. Ja. Da gibt es ein bisschen ein Umdenken. Ich glaube, viele haben einfach realisiert, wenn man die grüne Wende schaffen möchte, dann geht es halt nicht ohne Rohstoffe. Ja. Das ist ein bisschen naiv zu glauben. Aber wir sehen beispielsweise, also bei den genannten Titeln sehen wir einstellige PEs. Ja. Wir sehen da Dividendenrenditen von 4 bis 7, 8%. Wir sehen sprudelnde Free Cashflows. Wir sehen eine Verschuldungssituation, die sich eigentlich deutlich gebessert hat. Also wirklich grundsolide Bilanzen. Und deshalb glaube ich, kann man es schon einmal mit diesen großen diversifizierten, nicht nur was die Rohstoffe betrifft, sondern auch was die Jurisdiktionen betrifft, kann man es eigentlich ganz gut abdecken. Wir gehen da halt schon noch ein bisschen mehr in die Tiefe in unseren Portfolios. Aber wie gesagt, das hängt eben auch davon ab, wie sehr man sich da auch damit beschäftigt.
Du sprachst vorhin euren neuen Indikator an, dass man das Goldthema auch aktiver spielt. Und ich möchte hier einen kleinen Seitenhinweis geben. Das ist keine Anlageempfehlung, aber für diejenigen, die es interessiert, habe ich es gehört, dass es ja bei eurem Produkt, dem Incrementum Active Gold Fund, bis Ende Juni noch für Investoren der ersten Stunde besondere Seed-Konditionen gibt. Das möchte ich hier einfach nur sagen. Ich glaube, auf eurer Seite findet man da sicherlich mehr Infos.
Genau,
Das
ja. Vielen Dank, ja.
war jetzt meine besondere Message. Was ist denn deine Message an unsere Hörer diesmal?
Die besondere Message ist einfach sich, was Gold betrifft. Einerseits einmal, ich glaube, ganz, ganz wichtig, Gold ist keine Religion, ja. Gold ist nicht die Antwort auf alle Fragen, die Lösung aller Probleme. Gold ist auch, ich weiß, es ist etwas, das irrsinnige Emotionen auslöst, ähnlich auch wie Bitcoin. Also jeder glaubt, eine starke Meinung zu Gold und zu Bitcoin haben zu müssen und die ist entweder extrem positiv oder extrem negativ. Ich glaube, im derzeitigen Umfeld sollte man Gold auf jeden Fall im Portfolio haben. Ich hoffe auch, dass wieder Zeiten kommen werden, wo man Gold untergewichten sollte. Ich glaube, Minenaktien sind auf dem Niveau wahnsinnig spannend. Sie haben ihr Vertrauenskapital verspielt, haben aber fundamental wirklich viele, viele Maßnahmen gesetzt, sodass die Titel, die wir im Portfolio haben, ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass die sich prächtig entwickeln werden in der Zukunft. Aber es ist eine Assetklasse, die man eben wirklich aktiv timen muss. Ja? Die Drawdowns im Minenbereich, die sind exorbitant. Und ich bin mir auch sicher, dass die meisten miner die gleichen Fehler wie im letzten Bullmarkt wieder machen werden, irgendwann im Zyklus, wenn wir dann vielleicht in dieser Mania-Phase sein werden. Aber ich glaube, die zentrale Message ist, ja, Gold sollte in jedem Portfolio sein. Gold ist in der westlichen Welt nach wie vor kein wesentliches Anlagethema, leider. Und deshalb wirklich immer der Blick auf die Emerging Markets. Die sind mittlerweile die dominanten Player. Und wie gesagt, mit dieser hohen Goldaffinität, aber auch mit diesem fundamentalen Wachstum, das wir in diesen Ländern sehen, mit der demografischen Entwicklung, mit Ausnahme von China beispielsweise, glaube ich auch, dass nicht nur seitens der Privaten, sondern eben auch seitens der Notenbanken in den Schwellenländern da eine sehr, sehr positive Grundschwingung bei der Goldnachfrage herrscht. Und deshalb eben, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns hier in der westlichen Welt, nicht so sehr vielleicht nur auf die Wall Street schauen, was in London passiert und in Frankfurt, sondern eben viel, viel mehr, was im Osten passiert. Fahren Sie einmal nach Dubai, gehen Sie auf den Goldzug, fahren Sie vielleicht nach Indien, jetzt nicht nur wegen Gold, aber wenn Sie in Indien sind, dann saugen Sie einfach auf, was Gold dort für einen Stellenwert hat. Und dann sieht man, glaube ich, schon, dass Gold jetzt nicht nur, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, nicht nur ein Asset ist für Pessimisten, ja, für Leute, die den Untergang kommen sehen und teilweise herbeisehnen mit Hyperinflation und Währungsreform, sondern eben auch ein Asset für Optimisten, die einfach sehen, dass sich da, dass es in den Schwellenländern wirklich, wie man bei uns sagen würde, es wurlt richtig, ja, und diese fundamentale Nachfrage aus den Schwellenländern, die wird, glaube ich, in der westlichen Goldwelt komplett ausgeblendet, ist aber wirklich mittlerweile für das Playbook essentiell.
Ronny, es wurlt. Ich habe wieder was gelernt. Einfach wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass du wieder unser Gast warst und schön, dass Sie eingeschaltet haben bei The Message, der Investment Podcast.